SRF 1.
Persönlich. Dani Forler im Gespräch mit Gästen.
Guten Morgen aus dem Stadttheater Solothurn. Schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich, euch für zwei charakterstarke Persönlichkeiten vorstellen. Heute Morgen der Altersunterschied von meinen beiden Gästen ist sage und schreibe 48 Jahre. Er ist 80, einer der bekanntesten Schweizer Schriftsteller, der ein grosses Talent hat in seinen Geschichten mit wenig Wort. Ganz viel zu sagen. Guten Morgen, Peter Bichsel.
Guten Morgen.
Sie ist 32. Schon als kleines Mädchen hat sie von Alphorn spielen. Später hat sie als Musikerin das Alphorn auf der ganzen Welt auf ihre ganz eigene Art bekannt gemacht. Guten Morgen, Eliana Burke.
Guten Morgen, danke.
Auf der ganzen Welt unterwegs, habe ich gesagt, Eliana Burki. Ihr habt auch schon längere Zeit im Ausland gelebt. Immer wieder seid ihr in Los Angeles. Und wenn ihr jetzt müsstet euch noch Freunde in Los Angeles erzählen, was der Peter Bichsel für einen sei, was wäre das für einen? Wie würdet ihr ihn beschreiben?
Eine grandiose Persönlichkeit. Für mich auch, nehmen wir ein Vorbild, sehr authentisch. Und das finde ich sehr, das finde ich unglaublich, wenn jemand authentisch und so eine lange Karriere hat und so gute Sachen entwickelt hat. Das finde ich.
Und vom Äußerlichen, wie würdet ihr sagen? Was ist er so?
Charakter.
Ein Charakter. Also, ich habe darum jetzt noch gesagt, also, was noch sicher ausschlaggebend ist bei seiner Erscheinung, ist sicher das Skile, das Lederskile, das er immer trägt. Seine Brillen sehr markante, oder? Wie ist es eigentlich zu dieser Art Peter Bichsel-Uniform gekommen?
Ich hatte immer ein Faible für Uhren. Und habe mir dann eine Sackuhr gekauft, eine alte, zu meinem 50. Geburtstag. Und dann habe ich halt etwas gebraucht, wo die Sackuhr. Und die Sackuhr konnte ich nicht tun. Und dann ist schon halt das Schiele geblieben.
Gut, aber ist es jetzt so?
Es ist nicht frei gewählt. Uniformen sind nie frei gewählt.
Aber offenbar ist es etwas Praktisches daheim, Peter Bichsel. Tragt ihr das daheim noch oder gönnt ihr noch einmal irgendwie einen Nachmittag im Trainer?
Es geht vor allem am Morgen sehr lang, bis ich anfange, mich anlegen. Das war mir schon als kleines Kind eine Qual gewesen. Das Anlegen. Ich muss mich Tag für Tag dazu überwinden. Und wenn ich dann angelegt bin, bin ich halt dann angelegt.
Robin, man muss also schon sagen, es ist nicht so, dass der Peter Bichsel nicht ein Flair hat für Mode. Immerhin hat er mal einmal als junger Bursch einen Modeschöpfer werden. Das weiss ich von ihm. Wie ist es da dazu gekommen?
Also nicht eigentlich Modeschöpfer, so ein Modejournalist haben wir vorgestellt. Ich habe mal in einem Heftchen, das die Mutter hatte, in der Annabelle, einen Wettbewerb gegeben, der heisst Problem. Also Monat für Monat mussten wir einen Brief von einer Frau beantworten, als Freund oder Freundin. Eine Frau mit grossen Problemen. Ich weiß nicht mehr, was diese Frau für Probleme hatte. Aber ich habe auf jeden Fall so einen Brief geschrieben und habe an die Annabelle geschickt und hatte heute den zweiten Preis gehabt. Ohne Angabe des Alters, ich bin dann etwa 12, 13. Eigentlich mein grösster schriftstellerischer Erfolg. Leider sehr früh. Das heisst, ich habe mich eigentlich über keinen Preis so gefreut wie über den zweiten Preis.
Was ist denn der zweite
Preis? Das ist 2 Jahre Abonnement auf die Annabelle.
Und wegen dem
habt ihr den
Zugang bekommen zur
Mode? Nachdem das mein Abonnement war, ist das auch mein Häftchen. Das habe ich selbstverständlich von A bis Z, mit allen Inseraten von A bis Z, durchgelesen.
Ich glaube, ich gebe da vielleicht das Mikrofon, es geht vielleicht besser, weil da geht das Crash.
Und man dann nach und nach ein. Ja, es müssen über Mode angewendet. Ich habe so Modemodelle, Modekollektionen von sämtlichen, von Schubert, Dior, Givenchy und so weiter, habe ich gekannt. Automarken habe ich nicht unterscheiden. So bin ich reingerutscht.
Wo drück?
Ja. Schluss für Sache. Ich habe das erst viel später entdeckt, um was es eigentlich gegangen ist. Um den Inhalt dieser Mode. Denn in dieser Mode sind Frauen gesteckt.
Eliana Burki, ich weiss, dass dir zum Teil eure Kleider, sei es auf der Bühne oder auch private Kleider, selber machen. Wie geht ihr das an? Was ist eure Inspiration, das zu machen?
Also ich habe eigentlich angefangen in der Solothurner Fasnacht, als ich in einer Guggenbuse war. Und dort mussten wir auch Kleider selber machen. Und so habe ich so ein das Gefühl bekommen, zum Umnähen und ein schneiden. Aber es war auch ein schwierig, damals, wo in dieser Guggenbuse, wo ich war, durfte ich nicht meine Röckli anhaben. Und ich habe so ein angefangen, meine Röckli kurz zu nähen. Und es gab immer ein kürzere Röckli, je nach Fasnacht. Und irgendwie ist mir das dann geblieben, so, wo ich mit dem aufgewachsen bin. Ich habe daheim relativ viel genäht und gemacht. Und meine Mama sehr kreativ ist, was das anbelangt. Und irgendwie später habe ich immer wieder halt mich auf der Welt unterwegs. Ich gehe da irgendwelche Flohmärkte und sehe spezielle Stücke. Und dann kaufe ich die halt ein, obwohl sie zu gross sind oder zu klein. Und habe die auf Umreihen für die Bühne, wo ich gefunden habe. Es wird einfach ein bisschen spezieller, wenn man selber etwas
tut. Wie wichtig ist das Outfit für eine Musikerin?
Ich glaube, es ist schon gut. Man hat so ein bisschen sein eigenen Stil.
Und was habt ihr denn für einen Stil? Also, ich meine, Peter Bichsel hat ja mit dem Gilet und wie eine Art eine Marke geschaffen. Was heißt, gibt es da auch so etwas bei euch?
Ja, also so etwas habe ich noch nicht, so ein Gilet. Aber ich glaube schon so ein bisschen mein Stil. Ich habe gerne hohe Schuhe, ja, zum Beispiel auf der Bühne jetzt. Oder ich habe gerne markante Kleider, also wenn ich zur Bühne auftrete oder etwas so ein bisschen glitzert. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man sich vor allem wohlfühlt. Das ist schon mal ein bisschen mein Erstes, dass ich schnaufen kann in den Kleidern. Wenn ich das Gefühl habe, auf die Bühne und ich kann nicht schnaufen, dann ist es schon mal schwierig.
Eliana Burki hat im Moment gerade ein Album fertiggestellt, ein neues Album. Das kommt im Januar raus. Und über das wollen wir jetzt gar nicht reden. Wir hören schnell ein paar Sekunden rein. Hören. Das Album, das heisst Arcadia. 1,5 Jahre hat sie daran gearbeitet und so tönt das Müsterli. Ganz, ganz neue Musik von der Eliana Burki. Ich würde selber sagen, das Album, das ist so ein bisschen ein Eintauchen in eine andere Welt. Ihr habt mir gesagt, irgendwie in eine Welt von Wasser, von Urwald, von wilden Tieren. Was ist das für eine Welt? Was hat das mit eurer Welt zu tun?
Es ist eine Welt, die ich mal entdeckt habe, als ich am Reisen war, auf Tournee. Ich reise halt das Glück, sehr viel zu reisen mit meiner Musik. Und bin auf einer Insel, wo ich wirklich gemerkt habe, hier gibt es nichts eigentlich, außer ein paar Ureinwohner und die wunderschöne Natur und das wahnsinnig schöne, klarblaue Meer. Und irgendwie, das hat mich so berührt und beeindruckt, die Welt, wo ich das Gefühl hatte, das ist etwas, das ich nicht mehr so mitbekommen habe, dass es wirklich noch Inseln gibt auf dieser Welt, wo noch gar nichts eigentlich ist. Und darum habe ich das Album geschrieben, auch mit diesen verschiedenen Kulturen und Völkern. Und darum hört man auch wieder in deinem Song die wunderschönen Stimmungen von den Tieren und Natur und der Dschungel und Unterwasserwelt. Und
es ist ein Sammelsurium von dem, was ihr alle so schon erlebt habt auf euren Reisen.
Genau.
So, oder? Ja. Was mir jetzt ein bisschen komisch in dem Sinn dünkt, dass ihr das Album nicht irgendwie neu auf einer Insel gemacht habt, sondern in der lärmigen, pulsierenden Metropole New York. Warum?
Also geschrieben habe ich es und die Idee gesammelt habe ich eben dort auf dieser Insel, aber
unterwegs,
nachher bin ich unterwegs aufgenommen natürlich, wo man halt irgendwie braucht trotzdem gute Technik, dass man ein Alphorn aufnehmen kann, dass es gut tönt. Ich habe natürlich Musiker gebraucht.
Das gibt es ja hier auch.
Auf einer Insel ist es eben schwierig, die nichts hat.
Ja, aber hier in der Schweiz zum Beispiel?
Ja, mein Produzent, Christian Lohr, hat dort ein Studio und es hat sich einfach wieder so ergeben. Er hat es jetzt auch hier in der Schweiz aufgenommen, aber irgendwie hat es sich so ergeben, dass ich nach New York und dort aufnehmen konnte. Irgendwie ist es noch gut, wenn man gerade unterwegs ist und in einer, auch wieder in einer Metropole, wo man vielleicht nicht so viele Leute kennt, dann kann man sich völlig diesem Projekt widmen und die Welt eintauchen. Das finde ich eben mega toll. Das könnte ich vielleicht weniger in Solothurn.
Hat das verstanden, Peter Bich, so in eine andere Welt geht, um ein bisschen konzentrierter sein?
Ja, selbstverständlich. Man kann nur aus der Erinnerung heraus erzählen, richtig erzählen. Man kann nur aus der Erinnerung heraus schreiben. Man kann nicht etwas anschauen und es nachher gerade schreiben. Mit Schulmeistern das meinen und verlangen von ihren Schülern. Geht auf den Markt, beobachten und dann zurück ins Schulzimmer und schreiben auf dem Markt. Das geht nicht. Das kann kein Schriftsteller von dieser Welt. Und Millionen von Schülern sollten das können. Man kann nur aus der Erinnerung heraus schreiben. Eine gute Geschichte von da mit «Es war einmal». Oder von da mit «Übrigens kürzlich». Was auch nichts anderes heisst als «Lang, lang ist es her». Und auf dieser Insel kann man das anschauen, kann man drinnen baden. Aber man muss nachher auf New York, um es zu beschreiben.
Die seid ja jetzt jemand, der all eure Bücher, eure Geschichten, eure Kolumnen auch nicht daheim geschrieben hat, sondern ihr habt in Solothurn eine Art Werkstatt, ein Atelier, wo man auch schon etwa in Heftchen fotografiert gesehen. Wenn man das will, also für mich sieht das so ein bisschen romantisch aus, so stellt man sich das Schriftstellerleben vor, mit viel Papier und Büchern und Taschenbecher und so.
Das ist mein persönliches Heimatmuseum.
Das Heimatmuseum. Aber warum? Ich meine, es tun Millionen von Leuten, die heute zum Beispiel Homeoffice machen. Warum die Trennung zwischen Billach, ganz in der Nähe von Solothurn, und eurer Werkstatt, wo ihr seid, arbeiten?
Eben, man braucht, zum Arbeiten braucht man einen Arbeitsweg. Mein Vater ist arbeiten. Jeden Tag. Und hat einen Arbeitsweg gehabt. In die Schule ist man gelaufen und hat einen Arbeitsweg gehabt. Daheim kann man nicht. Dann geht man noch schnell zum Kühlschrank, dann kommt einem in den Garten raus und so weiter. Ich muss noch immer her und ich muss bleiben sitzen. Wo es keinen Anlass gibt, umeinander zu laufen. Darum habe ich auch sehr viel in der Eisenbahn geschrieben. Dort muss man echt bleiben sitzen. Und zudem, ich brauche Geräusche zum Arbeiten. Ich habe in der absoluten Stille, bin ich total verloren. Ich brauche menschliche Geräusche. Und die habe ich in der SBB 2. Klasse gehabt. In der 1. Klasse gibt es auch keine Geräusche mehr.
Guck mal das Handy.
Plagieren sind noch keine Geräusche. Okay.
Deliana Burki hat jetzt genickt, wo der Peter Bich so erklärt hat, dass das wichtig ist, eben unterwegs zu sein, um kreativ zu sein. Das können die natürlich als jemand, der quasi ein Nomadenleben führt. Oder? Wie reisen die denn eigentlich? Also, ihr müsst ja ein Profi sein mit Gepäck packen. Und
ja, man gewöhnt sich, glaube ich, auch ein bisschen daran. Ich habe mein Hardcase, wo ich auch meine Hörner drin habe, Electronic. Und da muss man sich immer ein bisschen überlegen, was braucht man wirklich. Eben meine Agendas, die relativ schwer sind. ein paar wichtige Sachen. Und dann bin ich, ich habe das Gefühl, es ist ganz wichtig, dass man gut packt. Und dann kann ich Monate unterwegs sein mit diesem kleinen Gepäck. Mhm. Und eben auch der Prozess. Ich bin auch viel unterwegs und reise sehr viel. Und daheim ist mir unglaublich wichtig. Aber mir ist auch mein Übungsraum und mein Space unglaublich wichtig. Und wie es der Peter gesagt hat, der Weg von daheim, auch wenn es mit dem Velo ist, der Limmat entlang zu meinem Übungsraum, und ich weiss, da ist mein Reich, da jetzt noch andere Leute, die arbeiten und kreativ sind, dann kann ich auch kreativ sein.
Gut, die könntet ihr jetzt, also gerade mit den Alphörnern, die ihr habt, ja mehrere von denen könnt ihr ja auch gar nicht daheim üben. Das ging ja nicht. Also, da würden die Nachbarn wahnsinnig machen. Ne?
Ich hatte immer Glück gehabt, dass ich ganz gute Nachbarn hatte. Immer gesagt habe, du, möchtest du nicht wieder mal ein bisschen üben? Und sie können klopfen und hersitzen und finden, es hat aber heute, vielleicht heute nicht gleich gut tönt wie gestern. Nein, ich finde es schon noch gut. Man kann relaxed üben und eine gute Nachbar. Aber darum, ich möchte auch das Trennen daheim üben. Und
das unterwegs sein, will ich noch schnell einmal ansprechen. Ihr habt ja so viele Länder und Städte und so bereist. Sind da gewisse Sachen, die mich wirklich einfach prägt haben? Oder man sagt, das ist etwas, das ich in Erinnerung habe, weil es irgendwie mit einer besonderen Geschichte verbunden ist.
Ja, ganz eine schöne Geschichte ist, wir waren in Aleppo, in Syrien, bevor das wirklich dort losgegangen ist. Und wir mussten eigentlich ein Konzert spielen. So ein bisschen von aussen, für sehr hohe, geladene Gäste dort. Und da haben wir von der Citadel ein Setup mit der Band. Und es war eine wunderschöne, lauwarme Nacht. Wir konnten etwas Lichts anziehen. Und da haben wir angefangen zu spielen. Und wir haben gesehen, es hat so Absperrungen für die Leute, die eingeladen waren. Und, so. Und dann hatten es ganz viele Leute, die sonst von der Strasse kamen. Und die Frauen mit ihren Kindern und Strassenkindern und Hunden und Tieren. Und das ist immer wie Vollwort an der Platz. Und irgendwann habe ich gesagt, hey, können wir nicht die Barriere aufmachen, dass einfach alle im gleichen Raum jetzt ein Konzert fertig lassen. Und dann haben sie es wirklich gemacht. Es hat ja auch schon dazu mal sehr viele Securities gehabt, Polizei vor Ort. Und dann ist irgendwie, haben wir ein 2 Stunden Konzert gespielt mit der Recital im Hintergrund. Und nachher das Publikum, das sich plötzlich gemischt hat und so. Und das ist irgendwie unglaublich war für mich und eben leider ein paar Wochen später ist es dann los und ist verbombt worden.
Das kommt jetzt immer in den ganz, ganz schlimmen Meldungen, im Radio, in den Zeitungen. Und wie geht euch denn das, wenn ihr solche Plätze seht?
Es geht mir schon nach. Aber ich kann irgendwie sagen, in diesen Ländern sind auch immer Stücke entstanden. Darum habe ich auch in meinem neuen Platte sehr viele so Middle Eastern Elemente drin. Es sind einfach Erinnerungen, auch wenn ich auf der Bühne bin, wo ich halt musikalisch tue.
Wo weiterleben in dem Sinne. Die sind auch viel schon so auf Botschaften auftreten. Mhm. Die sind auch schon mit Bundesrätinnen und Bundesräten unterwegs gewesen, um quasi als musikalisches Geschenk etwas auf dem Altchor oder mit der Band eben zu spielen. Zum Beispiel in Oslo sind sie im Königshaus. Und dort ist etwas passiert. Dort ist nämlich das Altchor nicht eingetroffen.
Ja, das war also ziemlich blöd.
Was habt ihr denn da für eine Lösung gefunden?
Das ist nicht aufgegangen. Mir hat immer mein Management immer gesagt, Eliana, nimm doch einfach irgendwie ein kleines Hörnchen mit in deinem Handgepäck. Aber es ist manchmal schwierig, mir zwischen viel Zeug. Und dann habe ich das Hardcase einfach nicht angekommen. Das ist ein recht sperriges Case. Und ich bin am Flughafen gesehen, gewusst, es war knapp, wir sind gerade von Schweden gekommen, wir haben dort gespielt und irgendwie noch 3 Stunden Zeit zum Königshaus und Soundcheck. Ist eigentlich alles wäre gut gewesen, einfach mein Horn war eben nicht dort.
Also dann, das Wichtigste.
Ja. Ja. Und dann haben wir aber relativ schnell irgendwie können ausfindig machen, was für Schweizer auch in Oslo wohnen. Und dann haben wir können...
Wie findet man das raus? Also
ja, nein, das ist auch über die Botschaft gegangen.
Okay, da hat man Connections.
Ja. Und das ist relativ schnell gegangen. Da ist das Alphorn wirklich so 5 Minuten, bevor nachher die Königsfamilie eingetroffen ist, ist das Alphorn dort gestanden.
Und dann ist das so fein säuberlich über die Bühne. Ja, wie ist das? Wie reagieren die Leute, wenn die da auftreten in aller Welt auf das Alphorn?
Ja, so wie ich es jetzt erfahre, sehr positiv halt. Für sehr viele Leute ist es sehr speziell. In diesen Ländern gibt es sehr viele ähnliche Art Hörner, gerade in Südamerika oder Japan. Hat man es irgendwie verglichen. Man hat auch so Hörner, die man braucht in den Bergen, ein Ruf. Aber es ist schon immer sehr, es kommt schon immer sehr positiv an und ist halt auch speziell. Das ist natürlich, in der Schweiz kennt man sehr ein traditionelles Instrument und die Musik, die ich halt so im Ausland tue, zeige ich natürlich, man kann es irgendwie nachvollziehen, ein bisschen.
Wenn ihr so unterwegs seid, eben quasi im Namen auch von der Schweiz und so ein bisschen eine moderne Schweiz widerspiegelt, wie nach ist man hier einem Bundesrat oder einer Bundesrätin?
Man ist schon nach.
Also da hat man ein bisschen, tut man nicht noch einen Kaffee, oder wie sieht das aus?
Ja, es gibt ab und zu schon ein Kaffee und ein Gipfel zusammen, manchmal schon ein Prosecco. Ja. Nein, man ist schon irgendwie...
Ja. Mit Prosecco kann der Peter Bichsel nicht so viel anfangen, nehme ich an. Gell?
Er ist um zu wenig rot.
Gibt es noch einen Nachtrag, oder wie?
Aber ist jetzt, was Eliana erzählt hat, ist mir in den Sinn gekommen, ich habe gestern noch eine CD gehört von einer. Und da ist mir... Und auch im Wissen, dass sie schon als kleines Kind unbedingt ein Halbwurm hat wollen. Da ist mir meine arme eigene Sinn gekommen, die ich 9 Jahre lang gewählt habe. Und sie hat mich 9 Jahre lang gewählt. Das Gleiche mit dem Giegenlehrer. Gegenseitige Qual. Und dann ist mir plötzlich in den Sinn gekommen, was ich falsch gemacht habe. Ich habe gemeint, wir können das Giegenspielen lehren. Ich hätte Geige sollen erfinden, nicht lehren. Und sie hat nicht gelernt, Halbhorn zu spielen, sondern sie hat das Halbhorn erfunden, auch wenn es schon gegeben hat. Und ich spüre das in ihrer Musik. Das ist jemand, der nicht gelernt hat, Halbhorn zu spielen, sondern jemand, der das Halbhorn erfunden hat. Musik.
Ein schönes Kompliment gibt es auch nicht, Eliana, oder?
Ja, mega toll.
Ja. Der musikalische Peter Bichsel hat es also nicht gegeben.
Zum Lassen schon.
Also, das Mikrofon hier ist ausgestiegen, dann müsst ihr immer den Gast.
Prima. Ja. Zum Lassen schon. Ja. Ja. Ich brauche sehr viel Musik. Ja. Und ein breites Spektrum von Musik. Das Einzige, was ich nicht mag, oder zum größten Teil nicht mag, ist der Schweizer Mundartrock. Das ist so eine Beleidigung für die Rockmusik.
Was stört dich denn dran?
Ja, zum Beispiel, dass wenn... Der Mundartrock könnte noch vertragen ohne Texte.
Das Verständnis geht in die Richtung.
Es ist so eine Beleidigung für die Rockmusik. Dass sich jeder, der irgendeinen schmalzigen deutschen Lebensschlager auf Schweizerdeutsch singt, ist nachher ein Rocker, ist ein Grauer.
Ja, aber also jetzt muss ich einfach gleich schnell ein bisschen intervenieren. Also,
es gibt Ausnahmen. Es gibt etwa vier
Ausnahmen. Okay. Es gibt Ausnahmen. Und nachher muss ich auch sagen, wenn es das Ganze auf Englisch ein bisschen genauer anlässt, ist es der Text auch nicht immer gerade Literatur, gell?
Ja.
Dann hört man es einfach nicht so.
Ja, ich habe englische Schlager und Jazz schon gehört, bevor ich Englisch konnte. Ich war dann schon ein bisschen enttäuscht, als ich das kann.
Der Peter Bichsel hat es gesagt, Eliana Burki, schon als Kind, einfach das erste Mal schon vor dem Kindergarten das Alphorn gehört und sich eigentlich verliebt in den Klang. Ihr wollt wirklich Alphorn spielen. Das ist nicht so einfach. Als Sechsjährige hat er angefangen. Da müssen jetzt zumindest auch mal die Eltern einverstanden sein, oder?
Ja, einverstanden sein und auch das Kind machen. Das finde ich glaube auch noch wichtig. Wenn ich nicht älter gehe, es einfach unterstützt hätte und gefunden hätte, doch, super, mach doch einfach mal. Wenn es nicht gefällt, spielt es ein anderes Instrument. Das ist glaube ich schon sehr wichtig. Und ich merke, das ist irgendwie als Kind ist man so kreativ, man hat so viele Ideen. Es ist mega toll, wenn man das irgendwie einfach so umsetzen kann und in seine Welt eintauchen kann.
Und ihr habt das eigentlich von Anfang an auch bewiesen, dass ihr das könnt?
Ja, das würde ich jetzt nicht von mir behaupten, aber ich hatte natürlich auch eine gute Lehrer, die mich gefördert haben, wie der Hans-Jürgen Sommer. Ich hatte natürlich, durch das, dass meine Mutter auch Musikerin ist, natürlich schon eine gute Begleitperson, die immer ein bisschen geschaut hat, dass ich gut daheim bin. Und ja, Auch natürlich mit meinem Vater als Arzt hat Dinge gefunden, obwohl es etwas ganz anderes ist. Macht die Musikerwege, unterstütze die. Irgendwie, wenn man das machen kann, wo Passion ist, ist das Wichtigste. Das finde ich mega toll, wenn man das hat und mitbekommt auch.
Die Leidenschaft, oder?
Die Leidenschaft. Ja, ja. Da bei jedem Beruf, wenn man das machen kann, wo man happy ist. Und da geht man auch für das und gibt 200%, nicht nur 100. Und das ist, glaube ich, bei allen Sachen unglaublich wichtig.
Und als Schülerin, also mit 6 habt ihr auch von Alphorn spielen, das ist ja jetzt ein Instrument nicht so handlich wie eine Blockflöte, wie unser eins hatte, oder? Und was hat das für Reaktionen auch ausgelöst bei den Kolleginnen, Kollegen in der Schule?
Ja, also eben so als Teenager ist es extrem uncool gewesen. Also ich bin recht ausgelacht worden. Und dann musste ich immer verstecken, weil ich wusste, ich muss jetzt ein bisschen früher gehen, muss noch in die Alphornstunde und so. Und dann haben die wieder gelacht, die Alphorn spielen und so. Total uncool. Und irgendwie, das schon, da muss man schon recht Durchhaltevermögen haben und sagen, du, aber irgendwie habe ich mir schon mein Sackgeld damit verdient, schon als ich in der Schule bin. Auf das bin ich natürlich auch ein bisschen stolz gewesen. Und ich war so ein bisschen aussergewöhnlich gewesen. Ich hatte natürlich mein Ross, das ich gepflegt habe, und meine Musik schon gemacht und meine Schwestern, die natürlich sehr guten Halt gegeben haben.
Bei eurem ersten Auftritt an einem Jugendwettbewerb, so habe ich gelesen, seid ihr nicht in die Grenze gekommen, weil man euch gar nicht prämiert hat, weil eure Art Alphorn zu spielen nicht in die Norm hat gepasst.
Ja, das ist ziemlich
schmerzhaft. Wie schmerzhaft war das?
Ja, das war schon enttäuschend, so in diesem Alter. Wenn man irgendwie ja, schon in den Schuhen immer ein bisschen gefüppelt wird und dann kommt noch so etwas und es ist sogar auch im Radio gekommen. Und so. Das war so ein bisschen unangenehm gewesen, aber ich glaube... Aber ich glaube, es macht einmal stärker. Ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass man das hat und nicht nur immer gelobt wird und nicht nur immer alles super ist. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass man Kritik einstecken kann und mit dem, da lernt man auch daraus. Und umso mehr hat man das Gefühl, okay, jetzt mache ich es, das nächste Mal mache ich es ja noch einmal besser und ich glaube daran. Und so. Und der Wille wird extrem stark durch solche Sachen. Mhm,
durch solche Kritik auch. Ist das etwas, was Peter Bichsel auch könnte?
Ich kenne das in dieser Stadt, ja. Oder habe das gekannt. Wo mein erster Erfolg, der Milchmann, wo das rausgekommen ist, habe ich aus dieser Stadt viele unangenehme Reaktionen gehabt. Und die Leute haben mich blöd angeschaut. Und Kantonsschullehrer haben das durchgenommen mit ihren Schülern und verspottet. Ich bin mal ein bisschen Spiessrute gelaufen in dieser Stadt. Der meint auch, er sei ein Schriftsteller. Heute muss ich sagen, ich vermisse das ein bisschen.
Also das ist ja eben auch das Grenzen durchbrechen, oder? Was ihr damit auch gelernt habt und wo ihr sehr viele Erfahrungen gesammelt habt, um weiterzukommen, oder?
Ja, absolut. Ja.
Und letztlich zu wissen, dass man es für sich selber macht. Mhm. Die Qualität von deinem Alphorn-Spielen kann eigentlich niemand einschätzen. Und es ist ihnen auch wurscht. Der Erfolg ist sozusagen unabhängig von der Qualität. Mhm. Das, was du als Qualität anschaust. Qualität macht man letztlich für sich selber. Ja. Und für das braucht es gewisses Alleinsein und für das braucht es die Widerstände. Genau. Für das braucht es die, die sagen, die Leanne meint alle, sie können Alphorn spielen.
Eliana Burke, die grossen Erfolge habt ihr auch im Ausland. Also, am meisten bekannt seid ihr in Indien. Gute Erfolge in Indien. Warum?
Indien, ja. Indien ist sehr für mich auch ein extrem inspirierender Ort. Und wenn man dort mal so eine Fangemeinde hat, dann kann man das relativ schnell aufbauen. Man geht immer wieder. Es hat halt sehr viel World Music Festival in Indien. Aber ich war auch eben halt sehr viel Japan, China und Südamerika gewesen. Und dort ist ja mal einiges. Und wenn man dort so ein bisschen Kontaktpersonen hat und Agenturen, wo man zusammenarbeiten kann, kann man immer wieder gehen. Und sie hat einfach auch von der Musik her sehr offen.
Aber wie kommt man das zu spüren über als Interpret, als Musikerin, wenn ihr nach Indien irgendwo herfliegt, am Flughafen seid? Wie kommt man das zu spüren über, dass dort die Leute einen gerne haben?
Man wird halt erwartet am Flughafen. Und es warten Leute dort. Und man bekommt schon etwas zu trinken und ein Geschenk. Und es ist halt irgendwie so ein Heimkommen als bisschen.
Und dann geht der Autogramm.
Ja, es sind wirklich die ähnlichen Leute. Aber es, ist irgendwie, es gibt einem so extrem viel. Ich weiss, man geht in das Land und die stehen aber schon am Flughafen und warten auf
einen. Darf ich schnell fragen, was macht ihr, wenn ihr Autogramm geht? Noch irgendetwas dazu schreiben? Oder?
Ja, immer ein Herzli.
Ein Herzli.
Herzli.
Der Peter Bichsel macht ein Blümli.
Genau.
Warum das?
Die zweite Auflage kam, ist von dem Milchmann, habe ich in St. Gallen signiert. Und das waren 150 Leute, die da eine Reihe gestanden sind. Und die hat geschrieben, für, wie heisst er? Der hatte alle so Ostschweizer Namen. Und ich bin Legastheniker, bin das immer noch. Bis glücklicherweise zu einer Zeit in der Schule, wo sie die Kranken noch nicht erfunden haben. Der Legasthenieunterricht ist mir also erspart geblieben. Das dürfen bleiben. Nebenbemerkung. Aber eben, so nach 80 habe ich gesagt, hört, jetzt ist es fertig. Jetzt schreibe ich eigentlich nur noch Peter Bichsel, aber ich mache noch ein Blümchen.
Und dann habt ihr durchgezogen bis zum heutigen Tag.
Das Blümchen ist geblieben bis zum heutigen Tag.
Möchtest du noch ein bisschen in eure Herkunftsfamilie abtauchen, hier in der Sendung persönlich auf SRF1? Der Peter Bichsel, Schriftsteller, und Eliana Burki, Musiker. Eliana, ihr seid aufgewachsen nur ein paar Kilometer weit weg von Solothurn, quasi am Waldrand. Ihr habt es gesagt, euer Vater Arzt, eure Mutter Klavierlehrerin und Organistin. Zusammen mit drei Schwestern seid ihr aufgewachsen. Wie wild ist das da zu und her gegangen in dieser Mädchenbande?
Wild. Nein, wir sind super. Wir sind halt natürlich ganz neu beieinander und wir sind zusammen in die Schule und irgendwie haben den gleichen Freundeskreis gepflegt. Und das ist mega toll, wenn man das hat, das Kind.
Was für eine Sonderrolle habt ihr gehabt als junges Mädchen, das schon hat, so Talent entwickelt und irgendwie Außerordentliches geleistet hat mit dem Alphorn schon?
Ich glaube, meine Schwestern sind auch sehr talentiert. Jede von ihnen hat ein Talent gehabt, ein extremes Talent gehabt. Meine Eltern haben es so ein bisschen individuell gefördert. Und das ist sicher nicht einfach. Aber alle sind sehr speziell. Und durch das haben wir uns, glaube ich, gut ergänzt und auch probiert, nicht zu fest jemanden rauszuheben.
Und offenbar viel Freiheit auch gehabt, oder?
Genau, ich glaube, das ist sehr wichtig, ja.
Was heisst das? Ihr könnt machen, wie ihr wollt, oder?
Das Glück, dass wir einen grossen Garten haben und sehr viele Tiere haben können. Wir sind alle sehr Tiermenschen und wir hatten Küngel und Katzen und eben Hunde und später auch ein Ross, wo wir selber dazu geschaut haben, meine Schwestern. Und es gibt eben natürlich schon sehr frühe Verantwortung für etwas und das finde ich mega schön als Kind, wenn man die Möglichkeit hat, sich so auszutoben.
Du hast gesagt, Mutter Organistin, das heisst, da ist man auch sehr regelmässig in Kille.
Ja, geht man schon immer wieder.
Auch
vor allem
jetzt noch?
Weihnachten und Ostern.
Ist das die ganze Beziehung zur Religion oder zur Kirche, Weihnachten und Ostern, oder gibt es da mehr? Gerade jetzt, wenn ihr unterwegs seid.
Ja, es gibt schon mehr. Ich bin relativ offen, was es anbelangt, wie sehr viel reisen. Ich finde es halt sehr spannend, die verschiedenen Kulturen. Und ich rede mit sehr vielen Menschen von ganz verschiedenen Welten. Aber es ist für mich schon ein wichtiger Part. Und ich habe auch mein Glauben. Und ich denke es auch immer wieder. Ich danke immer wieder danken für mich selber, dass ich happy bin, wo ich jetzt bin. Das ist nicht
aber wenn ihr auf Reisen seid, geht ihr auch mal in eine Kirche?
Ich gehe immer in jedem Land in eine Kirche oder sonst in eine Moschee oder irgendwo und ein Kerzchen anzünden oder ein Räucherstäbchen, wenn es ein Tempo ist. Und da den Leuten, denen ich sehr viel zu verdanken habe, und ich schnell so ein bisschen einen Moment widme.
Peter Bichsel, wann habt ihr das letzte Mal ein Kerzchen angezündet?
Ja, habe ich schon. Das mache ich schon. Ja.
Nicht in den Kirchen unbedingt.
Muss nicht unbedingt in der Kirche sein, ich kann aber auch, ja.
Ihr habt sowieso Freude auch an Schönem. Bei euch daheim gibt es an einem schönen Platz in eurem Wohnraum ein schönes Karussell, das alle Farben hat, also wo leuchtet, wo blinkt, wo Musik macht, wenn ihr es anlöst. Wann lötet das an?
Wenn ich Stille brauche.
Es macht aber Musik.
Ganz leise. Es ist weiter weg. Es ist weiter weg. Es muss klein sein und es muss leise sein. Wie wenn man auf dem übernächsten Platz Kübi wäre. Ja, wenn ich Stille brauche, lasse ich mein Rössli spielen. Ja.
Das Rössli-Spiel?
Ja.
Was hat das denn für eine Geschichte, das Rössli-Spiel?
Ja, es hat nicht eigentlich eine Geschichte.
Oder hat es irgendwie überkommen oder gekauft?
Nein, das ist schon eine heftige Erinnerung an Kindheit. Es ist etwas Ähnliches wie diese Bahn. Das Rössli-Spiel. Nämlich ein sehr ein bürgerliches Fluchtinstrument. Auf dem Rössli-Spiel kam er weg. Und ist mir plötzlich in den Sinn gekommen, das war eigentlich das erste Mal, als ich alleine unterwegs war. Das erste Mal, als ich als kleines Kind weg war von den Eltern. Nämlich weggefunden und wieder zurück zu ihnen und wieder weg von ihnen und wieder zurück. Dass die runde, leise hat sich bei mir unheimlich eingeprägt als Grunderlebnis. Und diese Bahn, wenn man diese Bahn nur benutzt als Rössli-Spiel, nicht für neu herzugehen, sondern einfach ein bisschen zu fahren, hat die gleiche Funktion. Es ist ein spießbürgerliches Fluchtgerät. Wir kommen mit der Eisenbahn weit fort, aber der Rückweg ist gesichert durch Gleis. Wir kommen zurück auf den gleichen Gleis.
Peter Bichsel, der hat jetzt vorher auch eure Kindheit angesprochen mit dieser Geschichte über das Rössli-Spiel. Die sind aufgewachsen in Luzern und Olten. Mit einer 7 Jahre jüngeren Schwester seid ihr aufgewachsen. Wie hat euch das Elternhaus geprägt?
Es hat mich mit Sicherheit geprägt. Ich hatte eine sehr schöne, umsorgte Kindheit. Eine einfache. Glücklicherweise ohne Kultur und Hochkultur. Glücklicherweise mit sehr wenig Büchern daheim. Die habe ich alle 5 mehrmals gelesen. Und in diesen 5 ist glücklicherweise auch das beste literarische Buch der Welt gewesen, nämlich die Bibel. Die habe ich halt dann auch 5-mal gelesen. Und bin dabei fromm geworden. Ohne Mithilfe der Eltern. Ganz alleine. So in sektenähnliche Kreise gekommen. Mit Prediger, die ihm da Sachen erzählt haben. Bin ich fromm gewesen. Kleiner Pietist. Und bin sehr dankbar dafür. Ich habe dort gelernt, in Minderheiten zu leben. Fromm bin ich nicht mehr, religiös bin ich immer noch, aber sicher nicht fromm. Aber Ich bin trotzdem ein Minderheitsmensch. Ich mag Mehrheiten nicht. Und ich fühle mich nicht wohl unter Mehrheiten. Wir sieben sie alle. Das ist für mich ein Menschlichkeitserlebnis. Wenn 20 oder 25 zusammen sind und feiern und sagen, wir 25 sind alle. Das ist Minderheit.
Ich möchte noch einen Punkt ansprechen, den ihr selber angesprochen habt, nämlich, dass ihr Legastheniker seid und dass in der Schule nicht therapiert worden ist und irgendwie unterrichtet worden ist. Wie hat man denn eigentlich euch ein Talent entdeckt, zu schreiben? Wie war das?
Da braucht man nur einen einzigen, der es entdeckt. Und der Einzige war mein 5-6-Klasse-Lehrer. Der hat unter dem Schutt von 30, 40 Fehlern hat er entdeckt, dass ich schöne Aufsätze schreibe. Der Kurt Hasler in Olden. Und auch unter dem Schutt von meiner Handschrift. Ich bin Linkshänder und habe rechts müssen schreiben. Und dem habe ich es geglaubt. Ich habe nur einmal in meiner Schulkarriere gute Noten im Aufsatz bei dem Kurt Hasler. Ich habe im Lehrerseminar ein einziges Provisorium gehabt, mal nämlich in Deutsch schriftlich. Dann habe ich aber die Rechtschreibung schon einigermaßen können. Noch nicht mehr so schlimm gewesen. Aber der Kurt Hasler hat mich zum Schriftsteller gemacht. Geschrieben habe ich immer. Ich habe Geschichten geschrieben, wo ich noch nicht alle Buchstaben gekannt habe. Ich habe immer geschrieben als Kind. Aber der Kurt Hasler hat mich davon überzeugt, dass ich Schriftsteller bin. Ich habe nie gelitten unter den schlechten Deutschnoten nachher, weil ich habe das begriffen, ich bin ein Schriftsteller und der Lehrer halt nicht.
Lehrer kann einem schon sehr prägen im Leben. Eliana Burki, was habt ihr für Erinnerungen an Lehrer, an eure Schulzeit?
Ja, eigentlich auch gut. Ich bin auch gefördert worden in dem, wo ich gut war, im Musikalischen. Und ich bin auch Legastheniker.
Nein, komm, hör auf, auch. Ja.
Haben wir etwas gemeinsam. Ja, ich hatte aber einen Lehrer, der mich eben auch gefördert hat, wo ich gut war. Und hatte immer sehr gute Musiklehrer. Wir haben sehr viel Freiheit in unserer Gestaltung der Weihnachtsfeier, wo ich halt immer ein Spezialrolle bekommen habe. Ich konnte extra noch Songs spielen und so Sachen. Ich finde natürlich ein extrem tolles Kind, wenn man einfach so ein kleines Talent, wenn man ein bisschen gefördert wird, dort, wo man gut ist. Und mit dem anderen weiss man selber, dass man ein bisschen Gas geben muss, ein bisschen mehr machen. Aber es hilft einem schon für Selbstvertrauen.
Und aus eurem Umfeld von damals weiss ich, dass man sagt, dass ich so ein bisschen eine Revoluzerin war.
Ja, ich war schon ziemlich ein freches Kind. Ich habe immer ein bisschen gewusst,
was wie hat sich das gezeigt?
Ja, ich habe immer gewusst, was ich will, so ein bisschen. Nicht immer, aber so viele Mal, habe ich einfach, wenn ich etwas im Kopf hatte, habe ich es einfach durchziehen. Da bin ich so gesagt, doch, das schaffe ich jetzt. Obwohl ich manchmal gemerkt habe, es schwierig für mich, aber irgendwie, wenn ich genug gegeben habe und extrem fest daran gearbeitet habe, ist es immer gegangen. Und ich glaube, so ein bisschen eine Charakterfrage. So ein bisschen,
und sind auch mal mit dem Rasenmäher in die Schule gefahren?
Ja, das haben wir auch schon mal.
Also so mit einem Traktor-ähnlich.
Genau, es war ein Wettrennen mit meinem Schulkollegen damalig, der schneller in der Schule ist. Und ich hatte auch einen sehr schönen Schulweg. Vielmals meistens mit dem Velogang und dem Schlitten, aber eben auch manchmal mit dem Rasenmäher das Feld hingenab.
Peter Bichsel, dir habt ja dann auch den Lehrerberuf gewählt. Warum? Hat das zu tun mit der Erfahrung, die ihr gemacht habt, die eigene Schulzeit? Oder wie sieht das aus?
ich eigentlich nicht nur in die Modebranche weil ich hatte zwei Berufswünsche als Bub. Entweder Modejournalismus oder Missionar. Und für ein Theologiestudium hat es nicht gelangt bei mir, wegen meiner Fremdsprachenschwäche. Hat doch ein Mühe gehabt. Und ich dachte nur, dass ich Lehrer werden könnte und nachher die Mission. Wir haben beide Glück gehabt, dass nichts geworden ist. Das wäre nicht gut gekommen in Afrika mit meinem Alkoholkonsum. Und Mission gibt es immer noch. Wenn ich Missionar geworden wäre, gäbe es es auch nicht mehr.
Eliana Burkhardt. Ihr habt mal eine Ausbildung angefangen als Tierarztassistentin. Hat die dann abgebrochen, hat nach vorne ganz der Musik gewidmet, Musik auch studiert, Jazzschule seid ihr auch gegangen. Seid ihr als Künstlerin halt auch unterwegs, für das Künstlerinnenleben, was gibt es da für Existenzängste manchmal auch? Habt ihr solche Sachen erlebt? Ich meine, da kommt man ja nicht einfach jetzt den Zahltag über Ende.
Nein, Band. Das muss man sich daran gewöhnen, dass es jeden Monat anders ist. Man muss auch umgehen können, dass man... Ja, das hat manchmal gibt es Monate, wo man kreativ ist und man halt dann eher von sehr, sehr wenig lebt. Und dann weiss man aber auch, man braucht also extrem den Space wieder, dass man etwas Neues erfinden und etwas Neues schaffen und so. Aber es ist immer interessant, wie die Leute das wahrnehmen, wenn man mal nicht so in den Medien ist oder nicht gerade präsent ist, hat man immer das Gefühl, machst du auch etwas eigentlich? Oder was machst du den lieben Tag dabei? Es gibt extreme Phasen, wo man sich zurücknehmen muss. Und dann hat man auch die Konzerte, hat auch kein Einkommen. Und dann gibt es halt wieder die Zeiten, wo man extrem intensiv unterwegs ist.
Aber gibt das nicht manchmal auch ein komisches Gefühl, wenn man weiss, wie schaffe ich die Runde?
Ich glaube, man gewöhnt sich daran. Und ich möchte so gar nicht manchmal, weil ich brauche die Freiheit für mich und ich brauche meinen Kopf frei wieder, dass ich etwas Neues machen kann. Und ich glaube, das ist irgendwie etwas, wo man mit der Zeit einfach so ganz viel Lex nimmt.
Der Peter Bissl nickt. Erlebt das auch so? Oder hat das so erlebt in all den Jahren, wo er als Schriftsteller also auch ein Künstlerleben geführt hat? Oder noch mit Familie, noch mit Verantwortung und so?
Es ist ein Luxus. Es ist ein Luxus, so in der Unsicherheit zu leben. Bei der Schriftstellerei kommt dann noch dazu, trotz Erfolg ist sie nicht sehr ertragreich. Und am Anfang Familie, zwei Kinder. Und plötzlich ist man Schriftsteller. Ich war kein Schulflüchtling. Die Schule war plötzlich nicht mehr da. Und Geld auch nicht mehr. Aber ich hatte die Zeit eine wunderbare Frau gehabt, nämlich eine total fahrlässige Frau. Eine unbesorgte, wo ich immer gesagt habe, das geht schon. Wir haben viel Geld gebraucht, wenn wir viel Geld hatten. Und wenig, wenn wir wenig hatten. Das Wechselbad war sehr schön, mal wieder 14 Tage lang reich. Das ist grossartig. Ich meine, wenn man nicht gezwungen ist, dann für immer reich zu sein, das wäre ein bisschen langweilig.
Zwei Künstler, die es euch in ihrem Leben haben erzählt haben, hier in der Sendung persönlich auf SRF 1. Wir haben zwei, drei Mal so ein bisschen Gemeinsamkeiten gespürt. Eine Gemeinsamkeit ist zum Beispiel auch, dass sowohl Eliana Burki wie auch Peter Bichsel beide gerne kochen. Also, wenn auch immer die dazukommen, Eliana Burki, wenn du mal daheim sind, überhaupt zu kochen. Peter Bichsel macht das jeden Tag, schmeißt hier mit 80 noch seine Haushaltung allein und so weiter, ist total fit unterwegs. Wenn ihr jetzt den Peter Bichsel zum Mittag hättet, was würdet ihr ihm machen?
Also, ich würde ihm sicher backen. Irgendetwas Freestyle, was ich gerade habe. So etwas mit Jockey drinnen und ein bisschen Hörnchen gesund. Und eine gute Flasche Wein natürlich.
Sehr gut. Etwas Ungesundes dazu trinken.
Ja. Ich frage jetzt die gleiche Frage zum Abschluss auch noch. Peter Bichsel, und Eliana Burki hier morgen zum Mittag. Was würden wir denn hier machen am Morgen früh, wenn du schon heute anfangen kochen?
Es ist Fleisch. Fleisch ist es.
Ich sehe kein Fleisch mehr.
Aber da gibt es schon eine clevere Frage.
Ja.
Ja. Es scheint, dass er das schon gewohnt ist als Gastgeber.
Ja. Ja, er hat halt Fisch. Ja.
Super.
Ja. Habe ich auch sehr gerne. Ja. Super. Mama, wir könnten da schon durch mit Essen.
Ja, ich würde es total ergänzen.
Ja. Wir haben uns noch etwas gemeinsam. Wir sind beide Radsportfan.
Ja, das stimmt.
Weil ihr Vater ist Radprofi war. Ja. Mhm. Ich habe ihn noch gesehen fahren. Ja. Ich habe noch eine Erinnerung. Ja.
Super.
Die Erinnerungen könnt ihr gerne jetzt noch austauschen. Wir sind leider schon am Ende der Sendung. Ich möchte mich sehr herzlich bei euch bedanken für den Einblick, den wir haben bekommen in eure Biografie, in eure Lebensgeschichten und merci euch für eure Offenheit, in solche Lebensgeschichten noch einzutauchen. Immer wieder, fast eine ganze Stunde lang, hier auf SRF 1 in der Sendung «Persönlich» am Sonntagmorgen. Habt einen ganz schönen Sonntag und bis gleich. Tschüss.
Persönlich, das ist direkt aus dem Stadttheater Solothurn gekommen. Gäste von Dani Forler sind der Schriftsteller Peter Bichsel und Musikerin, Alpinistin Eliana Burki, Technik Severin Bucher und Björn Müller. Haben Sie die Sendung gerade verpasst? Dann unbedingt nachhören. Entweder heute oben um 10 Uhr auf SRF 1 oder im Internet srf1.ch. Heute in einer Woche wird es persönlich vom Christian Zeugin geleitet. Er hat gerade zwei Bestatterinnen bei sich, Doris Hochstrasser und Karin Koch. Und dazu der Schauspieler Andrea Zock. Ihn kann man zum Beispiel im neuen Film von Xavier Koller sehen. Im Schellenursli spielt er den Pfarrer. Die Runde die trifft sich im Odeon Zbruck im Aargau. Und Sie können dort auch dabei sein, am Morgen um 10 Uhr. Oder hören Sie es gleichzeitig am Radio, hier auf SRF 1.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.